Deutschlandfunk Kultur. Politisches Feuilleton.
Im Prozess gegen Harvey Weinstein hat eine New Yorker Jury den einstigen Filmmogul der Nötigung sowie der Vergewaltigung in einem minderschweren Fall für schuldig befunden. Das Verfahren war juristisch kompliziert, denn Sexualverbrechen viele Jahre nach der Tat zu beweisen, kann für die Opfer ähnlich qualvoll sein wie für den Angeklagten, dessen Schuld ja erst einmal bewiesen werden muss. Schriftstellerin Eva Sichelschmidt über die schwierige Wahrheitsfindung in dem Fall, der die MeToo-Bewegung auslöste.
Es überrascht nicht, dass die gebotene Unschuldsvermutung im Fall Harvey Weinstein von Anfang an auf der Kippe stand. Der Prozess gegen den prominenten Filmmogul beeindruckte durch eine Fülle an Vorverurteilungen auf beiden Seiten, gegen ihn wie auch gegen die Zeugin. Über 80 Frauen hatten den Prozess gegen den Mann angestrebt, der raubtierhaften sexuellen Übergriffen beschuldigt wurde. Allein die Zahl schien gegen ihn zu sprechen, auch wenn letztlich nur zwei Fälle vor Gericht verhandelt wurden. Doch niemand zeugt für den Zeugen, hat Paul Celan einmal geschrieben. So war eine der wichtigsten Fragen in diesem Prozess: Mit welchen Mitteln lässt sich die Glaubwürdigkeit der Zeuginnen feststellen? Oder aus Sicht von Weinsteins Verteidigung, wie lässt sie sich am gründlichsten pulverisieren? Der Angeklagte schweigt. Den Klägerinnen blieb diese Wahl nicht. Sie mussten aussagen. Doch der Wahrheit kam man nicht näher, indem man sie vor der ganzen Welt die sexuellen Praktiken, hygienischen Defizite und körperlichen Unappetitlichkeiten des Angeklagten schildern ließ. Was Wunder, dass nicht eine der prominenten Hollywood-Schauspielerinnen vor Gericht erschien. Es war ein einzigartiger Prozess der Scham. Beschämend, schamerzeugend und die Scham vorführend zugleich. Am Ende waren alle Beteiligten beschädigt. Die Frauen waren mit dem potenziellen Vergewaltiger befreundet. Das machte die Beweisführung ähnlich kompliziert wie bei einer Vergewaltigung in der Ehe. Die Strategie der Verteidigung war es, die Klägerinnen bloßzustellen und ihre Wahrhaftigkeit in Zweifel zu ziehen. Im Kreuzverhör war Donna Rotunno nicht feiner mit den Klägerinnen umgesprungen als ihre männlichen Kollegen, was als ein Zeichen der Gleichberechtigung gelten kann, eine logische Konsequenz der MeToo-Bewegung. Warum sollte eine Verteidigerin einfühlsamer sein als ihre männlichen Kollegen? Weil sie eine Frau ist? Pah. Jede Geste der Opfer wurde ausgewertet, ihr Kleidungsstil bis ins Kleinste analysiert. Konnte etwas an ihrem äußeren Erscheinungsbild oder ihr lockerer Lebenswandel das Raubtier in Mr. Weinstein geweckt haben? Sollten sich die Klägerinnen in diesem Prozess nicht als Opfer gesehen haben, sondern als Geschädigte, was einen maßgeblichen Unterschied in der Selbstwahrnehmung wie in der Außenwirkung bedeutet? Im Zeugenstand wurden sie schließlich noch einmal zu Opfern gemacht. Man fühlte sich in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts versetzt. Da war er wieder, der Minirock als nonverbale Aufforderung zum Geschlechtsverkehr. Die Geschworenen wurden gefragt, wie seriös eine junge Frau ist, die sich von einem älteren Mann Urlaubsflüge bezahlen lässt. Und warum hatte sie den Kontakt nach der erlittenen Gewalttat nicht abgebrochen? Wieso unterschrieben sie noch Jahre danach ihre Mails mit Lots of Love? Man war sich einig, eine Frau, die mit so einem Kerl ins Bett ging, um sich einen beruflichen Vorteil zu verschaffen, musste sich nicht wundern, wenn sie ihr blaues Wunder erlebte. Die gute Nachricht, es gelang der Verteidigung nicht, die Gewalt des Sexualtäters mit der Aufarbeitung des moralischen Fehlverhaltens seiner Opfer zu relativieren. Das publikumswirksame Zeugengrillen ist bei den Geschworenen gar nicht gut angekommen. Staatsanwältin Joan Ilusi veranschaulichte, was nicht leicht zu beweisen war, dass Weinstein den Frauen sehr unterschiedliche Formen von Gewalt angetan hatte. Was auch dann ein Verbrechen ist, wenn sie es darauf angelegt hatten, mit ihm zu schlafen, bevor es zum Schlimmsten kam und sie ihre Meinung änderten. Ganz gleich, welchen Eindruck die sogenannten Opfer beim Publikum hinterließen. Es bleibt bei dem Grundsatz, der Geschädigte muss kein moralisch überlegener, kein besserer Mensch sein als der Täter. Jede Gewalttat gehört als solche bestraft. Und so ist es gekommen. Harvey Weinstein hatte den Saal als Angeklagter auf seinen Rollator gestützt betreten und er verließ die Bühne in Handschellen als verurteilter Täter.